Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Willkommen zu einer neuen Episode von Business Shift. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das Unternehmen weltweit vor große Herausforderungen stellt. Soziale Verantwortung in der Lieferkette und nachhaltige Unternehmensführung. Heute wieder mit mir im Studio unsere Nachhaltigkeitsexpertin Dr. Bahar Schad-Krause. Herzlich willkommen, Bahar.
Hallo, Tobias.
Gemeinsam richten wir heute den Fokus auf eine der drängendsten Fragen der Wirtschaft. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Lieferketten nicht nur effizient, sondern auch fair, nachhaltig und gesetzeskonform sind? Wie lässt sich Transparenz in globalen Lieferketten schaffen? Welche sind gesetzliche Rahmenbedingungen und welche Strategien helfen, diese Sachen auch umzusetzen? Antworten darauf liefert hoffentlich unser heutiger Gast, Reinhard Bier, Global Product Manager Supply Chain bei TÜV Rheinland. Hallo Reinhard.
Hallo ihr beiden.
Reinhard ist mit über 11 Jahren Erfahrung im Bereich Supply Chain Auditing ein echter Experte. Er kennt alle Risiken, alle Chancen, die Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit umsetzen sollten. Ob aus regulatorischer Sicht oder aus unternehmerischer Verantwortung, nachhaltige Lieferketten sind ja nun mal kein nice to have mehr, sondern eine geschäftskritische Notwendigkeit. Wie Unternehmen diesen Wandel meistern können, welche Best Practices es gibt und wo noch Nachholbedarf besteht, all das besprechen wir heute. Reinhard, du hast ursprünglich eine Ausbildung als Verkehrspilot gemacht und warst 10 Jahre in der Finanzbranche tätig. Wie hat dich dein Weg schließlich zum Thema nachhaltige Lieferketten geführt?
Das ist eine spannende Frage und meistens, wie das immer so im Leben ist, geht es dann vom Hützlein auf Stöcklein, bis man dann vor dem ganzen Wald steht. Ich habe mich irgendwann entschlossen, nochmal nebenberuflich zu studieren. Das war Business Administration und da hatte ich einen Professor, der mich doch sehr geprägt hat. Da gab es das Fach verantwortungsvolles Handeln in Gesellschaft und Unternehmen. Und da gab es natürlich, wie das im Studium ist, die eine oder andere Seminararbeit. Und die eine ging über den ehrbaren Kaufmann. Das heißt, ich habe sehr klassisch angefangen, glaube ich, in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen, was mich seitdem fasziniert. Und dann kam der nächste Schritt und so bin ich dann hier beim TÜV Rheinland für das Thema gelandet.
Ja, Nachhaltigkeit an sich ist ja ein großes Wort. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich persönlich?
Ich habe so kennengelernt, dass es immer sehr, sehr, ich nenne es mal, grün betrachtet worden ist. Oder dass es immer sehr schnell um das Thema Umwelt geht. Wenn man sich aber anschaut, wo der Begriff gerade in Deutschland herkommt, wo er geprägt worden ist, dann haben wir da den, ich glaube, er hieß Hans-Karl von Carlowitz, der den Begriff Nachhaltigkeit geprägt hat in Deutschland und definiert hat. Der war aber gar nicht so daran interessiert, den Wald oder die Bäume des Baumes der Umwelt wegen da zu schützen, sondern es ging ihm eher darum, als in seiner Rolle, er war, glaube ich, Oberbergbauhauptmann. Es ging also darum, dass Holz ein Rohstoff war und er stellte fest, wir verbrauchen viel mehr als nachwächst. Das heißt, es war von da damals schon ein rein ökonomischer Gedanke, der eigentlich dahinter steckte. Also alles langfristig auszulegen, um sicherzustellen, dass man seine Geschäftsidee auch langfristig weiter fortführen kann.
Und das ist auch so deine persönliche Sicht auf dieses Thema.
Seitdem habe ich eigentlich in allen meinen Lebenslagen diesen Blick darauf, ne, dass mein Handeln, ich muss auch die Konsequenzen langfristig davon tragen können oder dahinter stehen können.
Steigen wir mal ein, soziale Verantwortung in der Lieferkette. Was bedeutet das? Ja, und welche Missstände gibt es da?
Das ist jetzt sehr breit gefragt. Also muss ich erstmal gucken, wo wir da anfangen. Was bedeutet das? Wir sind alle gewöhnt, heute jegliche Produkte online oder zu beziehen. Die Unternehmen sind es gewöhnt, dass es für alles eigentlich einen Lieferanten gibt. Und es war jetzt wirklich jahrzehntelang so, man hat vornehmlich auf den Preis geschaut und auf die Qualität des Produktes. Woher das herkommt, was durch die verschiedenen Produkte, die Dienstleistungen weltweit vielleicht auch an Schaden verursacht wird, wurde lange Zeit außer Betracht gelassen. Wenn wir jetzt wieder schauen, es geht ja darum, langfristig ein Geschäftsmodell zu sichern, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, welchen Impact hat es denn, dass ich Produkte aus welchem Land auch immer produzieren lasse und von da kaufe?
Ich finde ja auch immer, was wir immer so ein bisschen außer Acht lassen, ne, wenn es um die Verantwortung in der Lieferkette geht. Wir sprechen immer sehr, sehr viel über Ressourcen, aber auch Menschen sind Ressourcen. So, und das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe eines Unternehmers, genau das auch zu schützen. Ne? Also Menschen zu schützen, Kinder zu schützen, die ja unsere Produkte letztendlich dann produzieren oder dafür arbeiten, dass wir diese Produkte konsumieren können. Ne? Also ich finde, das hat immer verschiedene Facetten.
Absolut. Es geht ja hier, wie gesagt, um soziale Audits. Und wenn ich da nach Deutschland gucke, dann sage ich, okay, sozial ist erstmal per se durch einen Gesetzgeber geregelt. Und ich glaube, wir leben auch im weitesten Sinne in einer Gesellschaft, die einen sozialen Zusammenhalt hat und wo es einfach ein gewisses, ich nenne es mal auch, Niveau gibt, wenn wir hier in Deutschland was produzieren. Wie gesagt, allein durch den Gesetzgeber geregelt, was eben Anforderungen an den sozialen Hintergrund sind für solche Sachen. Außerhalb von Deutschland, und deswegen guckt man ja in der Lieferkette auch danach, ist das nicht immer geregelt. So, und da ist dann eben auch so die Frage, so was erlebt man denn da, wenn solche Sachen nicht geregelt sind? Also was für Missstände können denn so auftreten?
Können verschiedenste sein. Ne? Wenn wir jetzt mal bei dem Thema sozial bleiben, dann sind wir es alle gewohnt, wenn wir irgendwo ein T-Shirt einkaufen gehen oder wenn ein produzierendes Gewerbe hier in Deutschland vielleicht die Automobilindustrie Teile aus dem Ausland bestellt oder produzieren lässt, dann kommen wir ziemlich schnell in Regionen, wo Missstände vorherrschen, die wir so uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Ne? Als klassisch fällt dann schnell immer der Begriff Zwangsarbeit, Kinderarbeit, aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit gehen. Es geht ja da schon um, was ist denn die zulässige Arbeitszeit in der Woche? Wie viele Tage hat man frei? Wie viele Stunden am Tag und in der Woche darf gearbeitet werden oder wird dann de facto gearbeitet? Und da haben wir natürlich verschiedenste Situationen in der Vergangenheit festgestellt, ob es jetzt die 70-Stunden-Woche ist, aber ohne einen Tag Pause und das dann zu einem Lohn, der den Arbeitnehmer eigentlich schon vor die Situation stellt, dass er damit eigentlich gar nicht leben oder langfristig überleben kann, dann reden wir halt schon über Missstände, über die wir uns hier Gedanken machen sollten, wenn wir halt beispielsweise ein T-Shirt für 2 Euro kaufen.
Du hast ja auch gesagt, man muss gar nicht so weit gucken. Ne? Wir sind ja in Deutschland relativ gut aufgestellt, ne? Mit unserem Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, Gesetzgebung. Die haben wir teilweise nicht. Teilweise reden wir auch über Schutzausrüstung beispielsweise, ne? In der Produktion. Ne? Dass wenn du, weiß nicht, am Sägen bist, dass du auch eine gewisse Schutzbrille hast, die deine Augen davor schützt, eben keine Splitter abzukriegen. Da fängt es eigentlich auch schon an.
Absolut. Wir haben, wenn wir das Thema sozial oder man sagt ja so schön ESG und da steht das S für Soziales anschauen, dann reden wir da schnell über das Thema Arbeitsrechte und Menschenrechte im Grunde genommen. Es geht also um keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit, faire Löhne, wie du sagtest, sichere Arbeitsbedingungen. Also sprich, wird einem Mitarbeiter überhaupt die Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt oder muss er die gegebenenfalls selber zahlen? Und wenn wir in einer Situation uns vorstellen, dass wir von dem Lohn kaum leben können, wie sollen wir uns davon dann noch die Schutzausrüstung selber bezahlen?
Ist denn jetzt durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was hier im Moment gerade sehr diskutiert wird, siehst du denn als Auditor dadurch, dass letztlich dann schon auch der Fokus durch diese Audits auch auf diese Missstände so ein bisschen gelenkt wird?
Absolut, das ist natürlich das Ziel, was hinter diesem Gesetz steht. Wie du sagtest, es wird gerade ja groß diskutiert, auch auf EU-Ebene mit der kommenden CSDDD, also der europäischen Variante dieses deutschen Lieferkettengesetzes. Und die Frage ist, wie weit wollen wir gehen? Also sprich, wir reden ja bei Lieferketten über die sogenannte verschiedene Ebenen. Tier 1 ist der direkte Lieferant, Tier 2, Tier 3 sind dann die Lieferanten wiederum beliefern. Also man kann sich das in hinreichend komplex vorstellen, kommt immer darauf an, um welches Produkt es geht, was hergestellt wird. Und die aktuelle Gesetzeslage, gerade hier in Deutschland, bezieht sich nur auf Tier 1, weil man da natürlich noch einen gewissen Einfluss nehmen kann mit Verträgen, mit Lieferantenverträgen, mit sogenannten Code of Conduct. Darüber hinaus wird es dann schwierig. Daher ist das Thema Transparenz in die Lieferketten bringen, auch das, was gerade alle bewegt. Wie kann ich denn feststellen, wer tief in meiner Lieferkette noch irgendwo involviert ist? Wie genau kann ich da hinschauen? Wo bekomme ich die Informationen her? Und wie gehe ich dann damit um, wenn ich über Missstände Kenntnis erlange? Auf europäischer Ebene war der Ansatz zu sagen, man nimmt die gesamte Value Chain in den Scope oder wird dafür verantwortlich gemacht als Unternehmen, was sich natürlich, wie gerade gesagt, halt auch als kompliziert darstellen kann, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wer da unten für mich noch tätig ist. Wird aber gerade auch wieder auf europäischer Ebene diskutiert, weil es natürlich auch darum geht, die Wirtschaft fördern zu wollen und nicht nur mit Auflagen belegen. Was das Lieferkettengesetz angeht, ich glaube gestern oder vorgestern hatte ich es in der Zeitung gelesen, es gibt ein sehr positives Beispiel, welchen Impact das Lieferkettengesetz heute schon hat, obwohl wir diese ganzen Fragezeichen noch haben. Und zwar geht es um Ecuador. Ecuador ist der weltweit größte Bananenexporteur, den wir haben. Und der beliefert auch Handelsunternehmen hier in Deutschland, die wir alle kennen, wo wir alle einkaufen gehen, wo wir dann die Banane sehen, die dann so ein schönes Label drauf hat. Und in Ecuador haben sich die Arbeiter zusammengetan. Das heißt, dieses Recht auf Vereinigungsfreiheit ist auch nicht, bei weitem nicht überall gegeben. Das heißt, dass ich als Mitarbeiter ein Mitspracherecht habe oder auf Missstände hinweisen kann. Aber das Lieferkettengesetz ist da ganz geschickt aufgestellt. Es hat einen Kanal eingerichtet, dass diese Beschwerden auch von anderen, zum Beispiel NGOs, weitergereicht werden können. Hier nach Deutschland ans BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, damit die das dann prüfen. Und um das etwas abzukürzen, da kam jetzt raus, dass die Löhne jetzt im großen Maße angepasst wurden in diesem Bereich. Das heißt, auch hier sehen wir ein Gesetz nur hier in Deutschland, was Unternehmen in die Verantwortung nimmt für ihre Lieferketten, kann Auswirkungen für die Arbeiter in anderen Ländern haben.
Das ist ja ein absolut positives Beispiel. Was sagst du den Kritikern, die sagen, na ja, da ist jetzt noch mehr Bürokratie? Das ist ja die Kritik an dem aktuellen Gesetz. Nicht, dass man sagt, das Gesetz hilft nicht wirklich, eine Transparenz zu bekommen, sondern die Kritik ist ja eher, es ist zu bürokratisch, es ist zu aufwendig oder zumindest ist das Gefühl. Was sagst du diesen Menschen, die das von der Seite aus sehen?
Ich würde sagen, jede Kritik, die ich bisher gesehen habe, kann ich zu Teilen oder sogar großen Teilen bestätigen. Weil wir reden hier über ein Monstrum, muss man schon sagen, was sehr viele Anforderungen an die Unternehmen stellt. Und die erste Frage ist ja, warum werden diese Anforderungen an die Unternehmen gestellt? Warum haben wir nicht ein Regierungsorgan, die darauf Einfluss nehmen können? Jetzt muss man sich das natürlich so vorstellen, dass die Bundesrepublik Deutschland natürlich nicht besonders viel Einfluss nehmen kann, auf wie in anderen Ländern die Arbeitsbedingungen sind. Es sind im Endeffekt nur die Unternehmen, die da einen Impact haben können. Allerdings ist das Gesetz eingeführt worden eher in einem Hauruck-Verfahren, was viele Fragen offen gelassen hat. Und die Deadlines kamen näher und näher. Das heißt, viele Unternehmen mussten anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen, wie schaffe ich denn Transparenz? Wie werde ich denn compliant gegenüber dem Gesetz? Und da es so viele Lücken gab, gab es natürlich auch sehr viele Stilblüten, wie damit umgegangen werden kann. Also ein Beispiel, eben schon gesagt, ein Lieferantenvertrag, da steht normalerweise drin, zu welchen Bedingungen geliefert wird, was erwartet wird, auch im sogenannten Code of Conduct, wie Umweltanforderungen oder Arbeitsbedingungen eingehalten werden sollen oder wie die Erwartungshaltung da ist. Das jetzt aber grundsätzlich für jeden Lieferanten einfach zu erneuern, per Post wegzuschicken und auf eine Unterschrift zu beharren, führt ja erstmal nicht dazu, dass sich irgendwas tut in der Lieferkette, weil Papier ist geduldig. Daher gab es einen sehr großen administrativen Aufwand im Initialfall. Dann soll einmal im Jahr noch reportet werden gegenüber dem BAFA, wo sehr viele, sehr detaillierte Fragen beantwortet werden sollen, wo die Informationen meist gar nicht so vorliegen oder man sich als Unternehmen eigentlich von vornherein in einem Graubereich bewegt, um diese Fragen beantworten zu können. Und da fehlen einfach noch sehr viele Ansätze von der Politik. Es wurde immer wieder versprochen, es gibt Guidance-Dokumente, die aber bisher so nicht, ich sag mal, nicht umfänglich erschienen sind.
Also wir haben ja auch mit vielen unserer Kunden genau zu dem Thema auch zusammengesessen. Ne? Also du sagtest eben, es ist ein Monstrum. Es ist tatsächlich ein Monstrum, ja, weil es einfach so viele Datenpunkte gibt, die im Unternehmen gar nicht vorliegen. So, und wo auch gar nicht klar ist, okay, wo kriege ich die überhaupt her? Ne? Und die Lieferkette ist das eine. Dann kommt natürlich das ganze Thema Reporting noch mit dazu. Das heißt, schwuppdiwupp, da habe ich total viele Informationen, die ich hier bereitstellen muss, was ich aber vielleicht nicht kann oder vielleicht heute nicht kann, so, weil ich mich entsprechend vorbereiten muss, ne? Insofern, die ganzen Diskussionen, die Bürokratie abzubauen, finde ich in diesem Kontext gar nicht so verkehrt. Ich beziehe jetzt tatsächlich mal Stellung, weil ich finde, das gibt den Unternehmen auch wirklich mal ein bisschen mehr Luft und auch eine Chance, sich da wirklich ordentlich aufzustellen und das, so hast du eben gesagt, hauruckmäßig auch umzusetzen, so wie die Gesetze zumindest gefühlt entstanden sind. Also ich glaube, für alle da draußen, die jetzt ein bisschen Zeit gewonnen haben, ist das wirklich auch eine Möglichkeit und eine Chance, da wirklich auch richtig hinzugucken und nicht einfach irgendwelche Daten zusammenzusammeln, nur um irgendwas zu haben. Ne? Also alles in allem ist Gesetzgebung wichtig, ja, aber nichtsdestotrotz habe ich ja als Unternehmer oder Unternehmerin auch eine Verantwortung, zu der ich klar Stellung beziehen muss. Und meiner Meinung nach sind die Diskussionen einfach auch, ich sage jetzt mal, wertvolle Zeit, die wir zusammen mit unseren Kunden auch gewinnen, um da tatsächlich mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, da direkt mal ansetzend. Also das eine ist, ich sag mal so, die gesetzliche Vorgabe. Ich frage mich schon, du hast es gerade eben angesprochen, Reinhard, wenn ich jetzt ein Tier 3 oder 4 habe als mittelständisches Unternehmen in Deutschland, weiß ich doch gar nicht mehr, wer ist der Subunternehmer, Sub irgendwo in Asien. Also welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt jenseits von gesetzlichen Auflagen, da wirklich an die Informationen dran zu kommen, wie die, ich nenne es jetzt mal die Arbeitsbedingungen, wie denn die Arbeitsbedingungen eines Sub-Subunternehmers sind, den ich vielleicht gar nicht kenne. Oder muss ich dann selber da runterreisen und das feststellen? Oder läuft es dann doch über Dokumentenprüfung, dass ich sage, okay, bitte weist du mir nach mit deiner Unterschrift, dass du zum Beispiel allgemeine Arbeitsbedingungen einhältst?
Ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung an dem ganzen Thema der, nennen wir es mal, nachhaltige Lieferkette. Weil natürlich kenne ich meine direkten Lieferanten, wobei sich auch das in den letzten Jahren verändert hat. Ne? Vorher wusste man über die direkten Lieferanten vielleicht eher, welches Produkt, welche Stückzahl, welchen Preis, welche Qualität, aber hatte keine Informationen über, wie sieht es dann mit Arbeitsbedingungen aus. Das hat sich geändert, glaube ich, vornehmlich auch durch das Lieferkettengesetz. Aber die Herausforderung für Tier 2, Tier 3, also sprich tiefer in der Lieferkette, die ist immer noch da. Da gibt es mittlerweile zwar viele Anbieter auf dem Markt, die Softwarelösungen bereitstellen, um eine gewisse Transparenz in die Lieferkette zu bekommen. Das heißt, dass die Datenpunkte irgendwo anders gesammelt werden, auf die ich zugreifen kann. Aber es ist und bleibt erstmal reine Datensätze, die irgendjemand aufgeschrieben hat und irgendjemand bestätigt oder nicht bestätigt hat. Was aber all diese Gesetze gemein haben, ist der sogenannte risikobasierte Ansatz. Es geht ja jetzt bei weitem nicht darum, jeden Lieferant zu identifizieren, sondern zu schauen, wo ist denn der größte Impact oder wo ist die größte Gefahr, dass etwas gegen etwas verstoßen wird. Und das lässt sich eigentlich für jedes Unternehmen recht einfach herausfinden, um dann in diese Bereiche tiefer einzusteigen. Und dann muss man natürlich auch erstmal einen Kontakt aufbauen zu einem Lieferanten von Tier 3, Tier 4, zu dem man vorher vielleicht keinen Kontakt hat. Entweder man geht über seinen direkten Lieferanten oder man kann die direkt ansprechen. Man braucht also erstmal die Information, wer steckt da überhaupt in meiner Lieferkette, um dann zu schauen, okay, wie kann ich denn da genauer hinschauen?
Und dieser Risikoansatz ist ja eigentlich auch so, ist eigentlich ein super Ansatz. Also natürlich kann ich darüber Missstände aufdecken. Auf der anderen Seite kann ich aber auch dazu führen, dass meine Lieferkette viel resilienter wird, ne? Dass ich Risiken für meinen eigenen Absatz meiner Produkte ja auch entgegenwirken kann, indem ich sehe, okay, da gibt's Missstände. Natürlich versucht man, die anzugehen über Maßnahmen, da auch, sag ich mal, Lieferanten gemeinsam auch zu entwickeln in eine gewisse Richtung. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo ich sagen kann, okay, ich muss hier vielleicht auf jemand anderen gehen, ne, um meine Lieferkette zu sichern, wo eben weniger Missstände sind. Also hier wieder, also von ich sag jetzt mal, von der großen Herausforderung, auch die eigene, sag ich jetzt mal, Zukunftsfähigkeit der Produktion und des Unternehmens auch sicherstellen. Meine Lieferkette macht einfach 80% des Unternehmens aus, in fast jedem, in jeder Branche. Da müssen wir einfach viel öfter auch mal hingucken und auch mal nachfragen. Ne? Und ich glaube auch so die Weiterbildung auch der Lieferanten, ne, oder sich mit denen mal zu treffen, die auch mal onzuboarden auf das ganze Thema, ist auch mega wichtig, ne. Und wenn das nicht geht, dann würde ich sagen, um deine Frage, Tobias, jetzt nochmal abschließend aufzugreifen, ist es absolut sinnvoll, da wirklich Audits durchzuführen.
Damit sind wir auch wieder direkt beim nächsten Stichwort, Audits. Reinhard, du machst diese Audits, Sozialaudits. Wie sehen die aus? Was machst du da? Du gehst dann in die Firma, sprichst mit den Kindern, die da stehen und die sagen, nein, wir arbeiten hier nicht. Nein, wie sehen solche Sozialaudits aus?
Also es ist gut, dass du es ansprichst, weil es gibt einen, glaube ich, sehr, sehr großen Unterschied zu dem, was wir vornehmlich unter Audits kennen. Wenn wir oftmals über Audits reden, geht es um, kennen wahrscheinlich alle Unternehmen, das Qualitätsmanagement-Audit, Umwelt-Audit und so weiter, wo es am Ende vielleicht ein Zertifikat gibt, das mir bestätigt, ich erfülle da alle Qualitätsansprüche oder erfülle die Prozesse. Bei den sogenannten, wir nennen das Social Compliance Audits, ist das etwas anderes. Wir haben meistens einen Auftraggeber, also zum Beispiel ein Unternehmen, was im Scope vom Lieferkettengesetz ist oder eine große Brand, die weltweit agiert, die für sich identifiziert hat, bevor ich jetzt meine eigenen Geschäftsbereiche in Deutschland auf Nachhaltigkeit oder Soziales überprüfe, gehe ich dahin, wie du gerade sagtest, Bahar, wo ich den größten Impact habe oder wo das größte Risiko liegen kann. Werden diese Unternehmen natürlich informiert, dass jemand kommen wird, um sie zu auditieren. Aber was sich geändert hat in den letzten Jahren, sie werden oftmals auch gar nicht mehr angekündigt. Das heißt, eine Auditgesellschaft wie wir kann beauftragt werden, um ein Unternehmen irgendwo auf der Welt nach einem gewissen Standard, Sozialkriterien zu auditieren. Das kann bedeuten, dass unsere Auditoren unangekündigt vor dem Gate stehen und klingeln und sagen, wir sind im Auftrag von Firma XY hier, um euch heute zu auditieren. Und dann startet eigentlich schon das Audit. Es wird also schon direkt geguckt, wie offen werden diese Auditoren empfangen. Natürlich haben die Auditoren einen Auditplan dabei und auch eine Checkliste oder Kriterien, die überprüft werden müssen. Sie sind aber in dem Audit auch recht flexibel, weil wir müssen uns ja bewusst machen, wir auditieren ein Unternehmen auf den Verdacht hin, dass es Verstöße gegen im Zweifel Menschenrechte oder Arbeitsrechte geben kann. bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand vom Management des Unternehmens ist und uns sagt, wo dagegen verstoßen ist, ist recht gering. Das heißt, wir brauchen natürlich andere Quellen, Möglichkeiten, um da auch hinter den Vorhang zu schauen. Und das große Instrument dabei ist die Interviews mit der Mitarbeiter unter Ausschluss des Managements, das heißt anonymisiert, so dass es keine Rückschlüsse geben kann. Und dann ist es natürlich die große Herausforderung für einen Auditor, ein Vertrauensverhältnis zu diesen Mitarbeitern in sehr kurzer Zeit aufzubauen, dass die entsprechende Hinweise geben, wo der Auditor besser hingucken kann. Gibt es beispielsweise eine doppelte Gehaltsabrechnung? Werden die Stunden überhaupt aufgeschrieben? Gibt es überhaupt eine echte Time-Tracking, also dass die Stunden irgendwo festgehalten werden? Oder sind das ausgefüllte Dokumente, die uns vorgelegt werden? Solche Sachen. Ja, und wichtig ist, dass diese Audits immer häufiger unangekündigt vorkommen, weil wir können uns das alle vorstellen, wir kennen das aus der Schulzeit, so rum. Wenn uns gesagt wird, es gibt nächste Woche eine Mathearbeit, dann werden wir uns wahrscheinlich alle hinsetzen und für die Mathearbeit lernen. Wenn aber die Mathearbeit morgens einfach auf den Tisch gelegt kommt, dann wird eigentlich der eigentliche Status quo überprüft.
Ja, du hast gerade gesagt, ne, die Sozialaudits sind anders. Erfordern die dann auch an den Auditor andere Fähigkeiten als so ein klassisches QM-Audit?
Ja. Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, aber generell kann ich es nicht oft genug sagen, welche Hochachtung ich vor Sozialauditoren habe, die sich eine Situation gegeben, wo sie erstens in der Regel nicht willkommen sind, zweitens versuchen, Dinge aufzudecken, die keiner sehen will. Also weder der Auftraggeber möchte ich im Grunde genommen ja sehen, weil das würde ja heißen, er hat eine Herausforderung mit seinem Lieferanten und muss daran dann arbeiten. Das Unternehmen selbst versucht sie im Audit natürlich auch zu verstecken, weil auch das, ja, wir wissen ja, dass das geschäftsschädigend sein kann. Und sich da durchzubeißen, mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe zu kommunizieren, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, da gehört schon was zu.
Was passiert denn, wenn so ein Auditor einen offensichtlichen Verstoß feststellt? Also nicht so einen verdeckten, wo du sagen kannst, okay, ja, ich trage das in meinen Bericht ein. Geht dann der Auditor einfach nach Hause und gibt seinen Bericht ab? Oder gibt es dann auch schon Fälle, wo er dann direkt aktiv werden musste oder wird?
Ich glaube, wir müssen hier einmal das Kundenverhältnis oder das Verhältnis, in wie wir arbeiten, klarstellen. Wir sind ja jetzt keine Behörde in dem Sinne, haben jetzt auch keine polizeilichen Aufgaben, sondern wir sind im Auftrag unseres Kunden vor Ort. Das heißt, auch nur der Kunde bekommt die Informationen über das, was wir vor Ort feststellen. Es kommt immer so ein bisschen auf den Standard oder wir nennen das Scheme an, ob der noch Regeln hat, dass gewisse Vorfälle direkt gemeldet werden müssen zum Scheme. Aber in der Regel werden die Vorfälle nur dem Auftraggeber gegenüber genannt.
Du hast ja eben Schemes gesagt. Also Schemes sind ja bestimmte Standards, die es gibt, wogegen ein Audit läuft, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Kriterienset, das gecheckt wird. Ist das richtig so? Gibt es da verschiedene oder gibt es vielleicht ein paar, die du mal beispielhaft nennen könntest?
Zahlreich. Wo fängt das Ganze an? Ein Unternehmen möchte etwas wissen, was wir als Auditoren vor Ort identifizieren oder überprüfen sollen. Das kann Kriterien sein, die das Unternehmen sich selber auferlegt hat. Das heißt, eine eigene Checkliste. Wir nennen das dann Brand Program oder Code of Conduct Programm. Was aber dazu geführt hat, zu einem gewissen, wir nennen das bei uns Audit-Tourismus. Es kann natürlich vorkommen, dass, ich überspitze jetzt mal, der gleiche Auditor in der gleichen Woche zum gleichen Unternehmen von zwei Auftraggebern geschickt wird, um eigentlich das Gleiche zu überprüfen. Das ist natürlich nicht besonders förderlich oder hilfreich für den Lieferanten, der dann zweimal diese Zeit natürlich auch aufbringen muss. Daraus haben sich dann sogenannte Brancheninitiativen gebildet, die dann sich zusammengetan haben, auf eine Checkliste geeinigt haben und dann oftmals auch die Reports untereinander unter den Mitgliedern austauschen. Dann gibt es auch noch Standards, die sind fest definiert von einem sogenannten Standardhalter, wo wir uns als Auditgesellschaft zulassen können, dass wir danach überprüfen dürfen und die können dann von unseren Kunden gewählt werden. Das heißt, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten.
Das heißt, je nach Branche und Unternehmensgröße vielleicht auch, kann ich mich für einen bestimmten Standard entscheiden. Muss ich dann auch irgendwo in einem Verband tätig sein oder kann ich mich jetzt als Unternehmen gegen jeden Standard prüfen lassen?
Also grundsätzlich hat man als Unternehmen drei Möglichkeiten oder drei Wege, die man einschlagen kann. Entweder man setzt seine eigene Checkliste auf, das heißt, die Kriterien sind selbst definiert, vielleicht unter Hilfe von uns. Das Ergebnis, die Form des Ergebnisses ist selbst definiert und das Ergebnis geht auch nur an das Unternehmen. Das heißt, man hat seinen eigenen Kosmos gebildet. Die zweite Variante ist, ich werde als Unternehmen Mitglied von einer Initiative, die es am Markt gibt, die ihr eigenes Autoprogramm haben. Dafür muss ich dann in der Regel einen Beitrag zahlen. Dafür darf ich dann deren Audit-System nutzen und habe auch die Chance, dass andere Mitglieder, die vielleicht die gleichen Lieferanten haben, daher kommt das Thema auch Brancheninitiative, weil halt oftmals die gleichen Lieferanten im Einsatz sind, dass ich vielleicht einen existierenden Auditbericht von da schon nutzen kann und mir dann das ein weiteres Audit mir als auch dem Lieferanten ersparen kann. Und dann gibt es noch weitere etablierte Standards am Markt, die völlig losgelöst sind und eine eigene Kriterien, einen eigenen Prozess haben. Und da gibt es auch welche, die enden mit einem Zertifikat. Allerdings ist das schon eher der seltene Fall, weil wir sind ja hier in einem Bereich, wo man schwer sagen kann, ja, alles richtig, was für eine Zertifikatsentscheidung notwendig ist, sondern oftmals ja in dem Bereich sind, es gab einen, wir nennen das Sample-Check, das heißt, es ist ja ein begrenzter Zeitraum, in dem ein Auditor oder ein Team vor Ort Zeit hat, Kriterien zu überprüfen, Missstände aufzudecken. Aber es ist natürlich nicht gewährleistet, dass vielleicht in der Zeit es nicht aufgedeckt worden ist.
Wir haben vor einiger Zeit mit dem Rechtsanwalt Christoph Schork unter anderem über das Thema Greenwashing gesprochen. Und das war hauptsächlich, dass bestimmte Labels auf Produkten aufgebracht waren und dann suggeriert haben, dass diese Produkte nach bestimmten Kriterien gut umweltschützend unterwegs waren. Siehst du auch im Bereich Social Audits auch so eine Tendenz des Greenwashings?
Jein. Es gibt natürlich Anbieter, die haben ein Zertifikat, was schon so aufgebaut ist, dass ich das Gefühl habe, es geht mehr in die Richtung, ich möchte etwas verkaufen, was nachher ein Unternehmen in die Hand hat, um sagen zu können, bei mir stimmt alles. Wie gerade schon gesagt, finde ich das für das Thema Soziales, weil der Zeitraum für die Auditoren ja sehr begrenzt ist, das herauszufinden. Und dementsprechend absolut nicht auszuschließen ist, dass es da weitere Verstöße gibt. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass gewisse Verstöße extremst schwierig sind im Audit zu identifizieren. Gerade wenn es in den Bereich Zwangsarbeit geht, moderne Zwangsarbeit, sprich, also wir müssen es ja heute so vorstellen, Zwangsarbeit heißt ja nicht, da sitzt jemand mit einer Kette und dahinter steht jemand mit einer Peitsche, sondern das sind ja Abhängigkeitssituationen, in die Mitarbeiter gebracht werden. Sei es, sie werden von einem Land ins andere überredet zu ziehen, es gäbe einen Arbeitsvertrag, den haben sie vielleicht selbst zu Hause noch in eigener Sprache gelesen, im neuen Land. Haben Sie den dann in der lokalen Sprache, sind deren nicht mächtig, es gibt Änderungen, die können Sie nicht verstehen, Sie kriegen Abrechnungen in Sprachen, die können Sie nicht nachvollziehen, Sie werden in Unterkünften untergebracht, für die Sie zahlen müssen, die höher sind die Kosten als die ersten ein, zwei Monatsgehälter, die IDs, also die
Ausweise
werden nicht abgenommen, aber es wird suggeriert, du möchtest doch deine ID jetzt nicht in der Unterkunft lassen, ne? Nicht, dass die geklaut wird, wir würden die für dich aufbewahren und schon ist man in einer Situation, aus der man nicht mehr rauskommt, weil ohne ID in einem fremden Land mit einem Vertrag, mit einer Abrechnung, die man nicht versteht, ist man halt sehr schnell in einer Abhängigkeitssituation. Und das sind aber Situationen, die im Audit auch extrem schwierig sind rauszufinden, weil das sind ja Personen, die unter einem enormen Druck und Einfluss stehen und dass die in einem Gespräch das offenlegen, das ist die große Herausforderung auch dieser Industrie, da weiter hinter zu steigen.
Ich habe auch nochmal eine etwas tiefergehende Frage. Also wenn jetzt ein Auditor feststellt, da könnte etwas vielleicht noch eher im Verborgenen sein, bringt das in seinen Report, das Unternehmen bekommt das, also das Unternehmen, das den Auditor bestellt hat. Gibt es in diesen Schemes dann auch bestimmte Zyklen, wo dann die Auditoren nochmal reingehen oder nochmal ein Re-Audit machen oder das vielleicht sogar jährlich machen, um da zum einen eine positive oder vielleicht auch eine negative Entwicklung festzustellen?
Klar, viele dieser Schemes haben diesen klassische wiederkehrenden Audit-Ansatz. Allerdings sehen wir da auch eine Veränderung. Wir hatten eben darüber gesprochen, über den risikobasierten Ansatz. Wenn ich mich als Unternehmen also entscheide oder feststelle, dieser Lieferant ist mit dem Risiko behaftet, den möchte ich auditieren. Dann hängt es natürlich erstmal von dem Auditergebnis ab, ob es auch in der nächsten Runde eher noch zu den Risikokandidaten gehört oder nicht. Das heißt, als Unternehmen muss ich eigentlich gucken, dass ich da flexibel bleibe, weil es geht ja nicht darum, so viele Audits wie möglich durchzuführen, sondern die richtigen Audits an der richtigen Stelle. Mhm. Und daher sollte ich als Unternehmen schon gucken, dass ich meine Ressourcen frei halte von Audits, die eigentlich jetzt nicht mehr im Fokus stehen sollten.
Von der anderen Seite, wir haben jetzt sehr viel über die Probleme gesprochen, so wenn eben die sozialen Verhältnisse nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Wir haben darüber gesprochen, ne, Greenwashing, über das Thema so, ich muss vielleicht nochmal mit dem Audit rein. Aber jetzt mal von der anderen Seite. Du bist ja seit über 10 Jahren Auditor. So, was für positive Effekte bringen denn diese Sozialaudits für den Auftraggeber, aber eben auch für das Unternehmen, was da auditiert wird?
Da gibt es natürlich viele, viele positive Dinge, die man da auch rauszieht. An erster Stelle ist, glaube ich, zu nennen, dass man als Unternehmen sich mit seinem Lieferanten beschäftigt auf eine Art und Weise, wie man es vorher nicht getan hat. Und was wir oft feststellen ist, dass diese Lieferanten willens sind, für bessere Verhältnisse zu sorgen, aber oftmals natürlich auch mit den Herausforderungen, die gegebenenfalls aus einem anderen Land kommen, auch alleingelassen sind. Und gerade wenn wir auf Industrien schauen, wo man einen Lieferanten auch nicht einfach austauschen kann, sondern wo man einen Lieferanten ja auch einen Wissenstransfer, was zum Beispiel bei der Entwicklung des Produktes oder der Produktion eines Produktes in der Vergangenheit mitgegeben hat, kommen halt jetzt Bereiche dazu, wo man den Lieferanten auch helfen muss, den richtigen Weg zu finden oder die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Weil diese Audits schaffen natürlich eine gewisse Form von Transparenz. Wie sieht es wirklich vor Ort aus und wo braucht mein Lieferant auch Hilfe, wenn ich mit ihm langfristig weitergehen möchte? Weil mir als Unternehmen ist natürlich auch nicht geholfen, wenn ich heute vielleicht für den Lieferant mein Produkt so bekomme, wie ich das möchte. Aber in der nächsten Situation ist es entweder irgendwas in die Medien gekommen über einen Verstoß, mit dem ich dann ins Unternehmen zu kämpfen habe. Oder mein Lieferant kommt in Probleme rein, dass ich nicht mehr auf ihn zugreifen kann.
Vielleicht kann ich den Bogen noch ein bisschen größer spannen. Also wenn wir rein aus der sozialen Brille jetzt mal rausgehen und sagen, was sind eigentlich die positiven Effekte, ist jetzt mal auch auf andere Themen wie Ökologie, Treibhausgasemissionen, Sicherstellung der Rohstoffbeschaffung, sind das sicherlich alles Themen, die man mit den Lieferanten auch gleichermaßen besprechen kann. Ne? Dazu haben wir natürlich Branchen, wo die sozialen Themen einfach, ich sag jetzt mal, einen höheren Stellenwert vielleicht haben, weil es Länder sind, die vielleicht, ich sag jetzt mal, nicht so gesetzlich auch nicht so weit gereift sind, dass die Menschen da geschützt sind. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ne, das Gespräch zu suchen und auch wirklich die Lieferanten mitzunehmen, ja, weil ein Unternehmen setzt sich ja Nachhaltigkeitsziele und diese Ziele setzen sich aus verschiedenen Kriterien zusammen und da kann ich als Unternehmen eigentlich auch nur langfristig besser werden, wenn ich nicht einfach Bäumchen wechselig mache, immer den einen Lieferanten gegen den anderen austausche, sondern eben versuche, auch die Lieferkette, ich sag jetzt mal, mitzunehmen auf die Nachhaltigkeitsreise, um diese Ziele gemeinsam zu erreichen. Und ich glaube, das ist eigentlich so der positivste Effekt. Und das sehe ich, was du auch gerade gesagt hast, es ist ja eine Bereitschaft da. Und es gibt auch Branchen, zum Beispiel in der Logistik, da habe ich erlebt, dass sie sagen, ich finde das mal toll, dass ich mal mit den Handelshäusern zusammensitze und auch mal sehe, was die so planen, weil ich lerne ja auch von denen, weil ich vielleicht in bestimmten Themen gar nicht so tief drin bin oder vielleicht das Wissen nicht habe, das Know-how nicht habe, die Zeit nicht habe. Und ich glaube, dieser Austausch, der Dialog ist halt enorm wichtig.
Ja, das ist Status jetzt. Und wenn, Reinhard, wenn du mal in die Glaskugel nach vorne guckst, aus deiner Sicht, wie wird sich dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren dieser Bereich Social Audits entwickeln? Werden da technische Aspekte mit reinspielen? Wird das offener werden? Wird die Welt da mehr zusammenwachsen? Oder siehst du eher, dass es vielleicht sogar wieder diffundiert, mehr auseinandergeht? Was ist da deine Prognose?
Also ich glaube, dass durch diese vielen Gesetzesverfahren oder Versuche, da Gesetze zu implementieren, natürlich die Nachfrage nach diesen Audits weiter zunehmen wird. Aber Audits sind auch definitiv nicht der Allheilsbringer. Also wir hatten eingangs darüber gesprochen, über die Transparenz, die benötigt wird in den Lieferketten. Dafür wird es in Zukunft immer mehr andere Tools geben. Ich habe eingangs gesagt, es gibt die schon viele Plattformen oder IT-Firmen, die sich damit auseinandersetzen, Transparenz in Lieferketten zu bringen, Datenpunkte zu sammeln, überhaupt Lieferketten darstellen zu können. Wo es dann aber, glaube ich, aufhört, ist, wenn wir genau das Vertrauensverhältnis mit den Mitarbeitern benötigen, um wirklich etwas aufzudecken. Da führt meiner Meinung nach keinen Weg um Audits drumherum. Es gibt noch andere Tools, die ermöglichen es, fasst das mal zusammen, unter Beschwerdeverfahren, die auch in vielen dieser Gesetze gefordert werden. Also Kanäle, wo Mitarbeiter sich direkt irgendwo hinwenden können. Das ist auch ein für mich sehr gangbarer Weg, das oftmals unterschätzt wird, dass sich Mitarbeiter eine Möglichkeit haben, ihre Beschwerden darüber kundzutun.
Ja, und vor allen Dingen auch anonym, ne? Also manchmal ist auch die Sorge oder ne, man traut sich nicht was zu sagen aus Angst, dass man den Job dann los ist oder vielleicht andere Dinge befürchten muss. Also gerade diese Anonymität in diesen ganzen Beschwerdemechanismen ist auch nochmal wichtig und relevant.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist das A und O bei der Sache, weil wäre es so einfach, die Meinung irgendwo digital abzufragen, dann würden wir das wahrscheinlich heute schon machen. Aber ich meine, wir sitzen hier in Deutschland, haben hier, wie du eingehend sagtest, ja eine Situation, dass eigentlich alles gesetzlich erstmal geregelt ist. Und dennoch würde ich behaupten, dass selbst ein Audit in einer großen bekannten Firma wir auf Mitarbeiter treffen, die nicht bereit wären, über Missstände zu reden, aus Angst vor Konsequenzen. Und das ist etwas, was nur ein Auditor vor Ort schaffen kann, über ein komplett anonymisiertes Verfahren.
Wir sind jetzt leider schon wieder am Ende unseres viel zu kurzen Gesprächs angekommen. Aber bevor wir aussteigen, Reinhard, an dich unsere immer letzte Frage. Wenn jetzt eine Unternehmerin, ein Unternehmer sich überlegt, ja, was der Reinhard Bier da sagt, das ist richtig gut. Ich würde ganz gern auch mal Sozialaudits durchführen lassen. Ich würde ganz gern mal in meine Lieferkette reingucken wollen. Was ist der Tipp? Wo soll sie eher anfangen? Womit fängt man sinnvollerweise an, um sich auch nicht direkt zu übernehmen?
Da sind wir wieder beim risikobasierten Ansatz. Mit zwei Unternehmen anzufangen, die man sich genauer ansieht, ist schon ein größerer Schritt, als sich jetzt ein Jahr zurückzuziehen und zu überlegen, wie kann man auf großer Breite anfangen. Weil was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, wenn man irgendwo genauer hinschaut, wird man etwas aufdecken. Und man sollte sich auch im Voraus darüber im Klaren sein, wie man denn gegebenenfalls damit umgeht.
Lieber Reinhard, liebe Bara, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Und an euch da draußen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Kirchhoff und wir haben heute gelernt, dass Lieferkettenaudits aus einer verantwortungsvollen Wirtschaft eigentlich nicht mehr wegzudenken sind. Unternehmen, die ihre Lieferkette nicht nachhaltig gestalten, riskieren nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch ernsthafte wirtschaftliche und gesellschaftliche Schäden. Und ich hoffe, dass ihr, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, den Wandel als Chance begreift und warum nicht einfach mal mit dem ein oder anderen Lieferanten sprechen und auch ein bisschen mehr zusammenkommen. Und wenn ihr noch mehr über Nachhaltigkeit und nachhaltige Unternehmensführung in Theorie und Praxis erfahren wollt, bleibt einfach an unserem Podcast dran. Abonniert ihn und wir liefern euch die spannendsten Insights und Innovationen rund um nachhaltige Technologien, Ressourcenmanagement und Zukunftsstrategien ressourceneffizient direkt in euren Gehörgang. Empfangen könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt, egal ob ihr gerade im Homeoffice arbeitet, im Auto zur Arbeit unterwegs seid, im Bad euren Tag plant, beim Bügeln gedanklich das nächste Meeting vorbereitet oder draußen mit Kind und Hund einfach mal neue Kraft tankt. Alle Infos findet ihr wie immer unter den Shownotes. Und denkt dran, Wandel beginnt bei uns allen, bei jedem Einzelnen. Bis zum nächsten Mal, euer Business Shift.
Business Shift.
Einfach machen.
Einfach machen.
Der Podcast für Entscheider und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nachhaltig beschäftigen wollen. Bleibt neugierig.